SRF 3.
Fragezeichen nach dem Helikopterabsturz. Einige Super-Puma-Typen dürfen im Ausland schon länger nicht mehr in die Luft. Abwarten nach dem Überraschungsentscheid. Die Reduktion der Ölförderung hat vorerst keine Auswirkungen auf Benzin- und Heizölpreise. Durchschnaufen nach der ersten Etappe. Die ersten Beschlüsse bei der Mammut-Rentenreform stoßen auf der Straße auf gemischte Resonanz. T-Shirt-Wetter wie gehabt. Es ist heute und morgen sonnig, heute bei 24 und morgen noch bei 21 Grad. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Die Schweizer Super-Pumas, sie fliegen wieder. Da es keine Hinweise darauf gibt, dass der Absturz gestern am Gotthard eine technische Ursache hatte, hat die Luftwaffe den Betrieb ohne Einschränkungen wieder aufgenommen. Was aber aufhorchen lässt, in der EU gilt für gewisse Super-Puma-Typen seit Monaten ein Flugverbot. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Fest steht, dass der Unfallhelikopter beim Start ein Kabel berührt hat. Ob dies die einzige Unfallursache gewesen ist, bleibt unklar. Die eingeleitete Untersuchung der Militärjustiz dürfte mehrere Monate dauern. Zur Vorbereitung von Helistarts grundsätzlich erklärt der Chef der Fluglehrer für Puma- und Cougar-Helikopter bei der Luftwaffe Lukas Rechsteiner.
Im Gebirge verfügen wir über verschiedene Startverfahren, wo wir den Umweltbedingungen, den Platzverhältnissen anwenden. Die Startverfahren werden vor dem Abheben intern in der Crew gebrieft und dann so durchgeführt.
Grundsätzlich dürften Helikopter der Luftwaffe überall landen, betont Oberstleutnant Rechtsteiner. Aber
ist die vorgesehene Landezone von Hindernissen umgeben oder ist eine Überspannung möglich, wird dies ebenfalls in der Vorbereitung integriert.
Auf die Frage, ob auf den verfügbaren Karten jedes Kabel auch wirklich eingetragen sei, sagt der Fluglehrerchef.
In der Schweiz haben wir eine sehr gute Databasis mit den Luftfahrthindernissen. Die werden vom Bundesamt für Zivilluftfahrt aufdatiert und sind den Militär- und den zivilen Piloten frei zugänglich.
Systemische Mängel bei der Super-Puma-Flotte schließt die Luftwaffe aus. Zur Tatsache, dass die Europäische Flugsicherheitsbehörde EASA Anfang Juni für gewisse Super-Puma-Typen ein vorläufiges Flugverbot verfügt hat, meint Lukas Rechsteiner.
Richtig. Ich habe auch in den Medien und unter Fachleuten erfahren, dass in gewissen Ländern die zivilen Super-Pumas gegroundet sind. Dies aufgrund von Unfällen in Norwegen. Diese Versionen sind eine Weiterentwicklung des Super-Pumas. Baujahr rund 2000. Abklärungen von unseren technischen Spezialisten haben ergeben, dass es keine Zusammenhänge gibt zwischen den technischen Problemen der zivilen Hubschrauber und unserer Flotte.
Deshalb sei die Luftwaffe von diesem Grounding nicht betroffen, betont der Chef der Fluglehrer.
Die Politiker hat man fürs Erste gehört. Was sagen eigentlich die Normalsterblichen zu den ersten Beschlüssen bei der Rentenreform? Wir fragen Sie nach den Nachrichten mit Yvonne Lambriger. Yvonne, der Ständerat möchte den Schutz von Kindern vor Missbrauch verbessern.
Ja, und zwar sollen Personen, die beruflich mit Kindern Kontakt haben, künftig eine Pflicht haben, an die Kinderschutzbehörde zu gelangen, wenn sie von Missbrauch erfahren. Leute mit einem Berufsgeheimnis, wie etwa Ärzte, dürfen dazu dieses Geheimnis brechen. Sie sind aber nicht dazu verpflichtet. Anders als der Ständerat hatte der Nationalrat sich im Frühling gegen die Ausweitung des Kinderschutzes ausgesprochen und muss sich nun erneut mit dem Thema befassen. Die Schweiz unterstützt finanziell die Renovation des UNO-Sitzes in Genf. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat beschlossen, der UNO dafür ein zinsloses Darlehen von rund 300 Millionen Franken zu geben. Das Gebäude, der Palais des Nations, stammt aus den 1930er Jahren und wurde bisher nie grundlegend saniert. Zudem soll in Genf ein Neubau für die Weltgesundheitsorganisation mitfinanziert werden. Die Schweizer Niederlassung des japanischen Kameraherstellers Nikon muss eine Buße von 12 Millionen Franken zahlen, weil sie Parallelimporte behindert hat. So hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Es kam, wie zuvor die Wettbewerbskommission, zum Schluss, dass Nikon Händler bei der Einfuhr von Fotoapparaten und Zubehör seiner Marke in den Jahren 2008 und 2009 behinderte. Der Wettbewerb in der Schweiz sei dadurch erheblich beeinträchtigt worden. Gegen 10'000 Stellen will die Commerzbank abbauen. Das hat die zweitgrößte deutsche Bank bekannt gegeben. Das Management werde dies morgen definitiv beschließen. Bis 2020 sollen 9.600 Vollzeitstellen gestrichen werden. Damit fällt mehr als jede fünfte der zuletzt 45.000 Vollzeitstellen weg. An anderer Stelle sollen zugleich 2.300 Arbeitsplätze entstehen. In Deutschland ist die Arbeitslosigkeit auf den tiefsten Stand seit 25 Jahren gesunken. Die Bundesagentur für Arbeit registrierte im September noch 2,6 Millionen Menschen als arbeitslos, 100.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenrate sank auf 5,9%. Das indische Verteidigungsdepartement teilte mit, es habe einen Schlag gegen Stellungen von Terroristen auf pakistanischem Boden durchgeführt. Das pakistanische Militär meldete, dass beim Gefecht in der Kaschmir-Region 2 Soldaten getötet worden seien. Vor knapp 2 Wochen hatten Islamisten eine indische Militärbasis in der Stadt Uri angegriffen und 18 Soldaten getötet. Indien wirft Pakistan vor, in Kaschmir Terroristen zu unterstützen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.227 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.0883 gehandelt, der Dollar zu 97,05 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag gibt es beidseits der Alpen viel Sonnenschein und rund 24 Grad. Auch morgen wird es im Norden trotz Wolkenfeldern oft sonnig bei 22 Grad. Im Süden ist es wechselnd bewölkt bei 20 Grad.
Info 3 Mittag.
8 Jahre lang keine Chance auf einen grünen Zweig. Und jetzt plötzlich blüht er. Die OPEC, die Organisation Erdöl exportierender Länder, hat beschlossen, die Ölförderung zu drosseln. Überraschend, denn so eine Einigung war jahrelang außer Reichweite, mit dem Resultat, dass zu viel Öl auf dem Markt war und die Preise in den Keller fielen. Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis, warum jetzt diese Einigung? Der Ölpreis ist ja schon so lange tief.
Nun, diese Einigung, die ist ja immer gescheitert an der Rivalität zwischen Saudi-Arabien und Iran. Die Saudis haben immer gesagt, wir reduzieren erst, wenn der Iran auch reduziert, weil die Saudis absolut verhindern wollten, dass sie Marktanteile an den Erzrivalen Iran verlieren. Jetzt ist diese Annäherung, hat stattgefunden. Die Saudis gestehen dem Iran zu, die Höhe etwa behalten zu können, dort wo er jetzt ist. Und das hat auch damit zu tun, weil die Kassen der verschiedensten erdölexportierenden Länder, die sind einfach leer. Seit 8 Jahren verkündet die OPEC, sie würde eine Drosselung herbeiführen, aber sie hat es nie geschafft. Sie hat auch ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommen.
Und jetzt soll es also klappen mit dieser Drosselung. Hat das dann denn den gewünschten Effekt am Schluss?
Nun, heute einmal sicher, der Ölpreis ist heute um 6% gestiegen. Firmen, die Kompressoren für die Erdölindustrie herstellen, wie die Schweizer Sulzer oder auch die Burkhardt-Kompressoren, deren Aktien sind sofort hochgegangen. Aber es gibt noch sehr viele Fragezeichen, weil das ist mal eine Absichtsankündigung. Definitiv wird es dann im November. Und schlussendlich ist die OPEC auch nicht so berühmt dafür, dass sie auch immer alles umsetzt. Sie muss das also auch noch umsetzen.
Und wenn sie es denn umsetzt, was bedeutet das am Ende für uns alle, die Konsumenten von Heizöl zum Beispiel oder Benzin?
Nun, vorderhand bedeutet das gar nichts. Dieses Abkommen, wie gesagt, es muss zuerst noch in die trockenen Tücher kommen. Dann lastet auf dem Ölpreis ja noch sehr viel. Also da ist mal das Öl, dann wird es raffiniert, da gibt es Kosten, dann wird es transportiert, dann gibt es die Mineralölsteuer. Das sind sehr viele Punkte und das hängt sehr davon ab, wie sich die alle entwickeln, ob nun der Benzinpreis hochgeht. Vorderhand wahrscheinlich kaum.
Dann, wenn es soweit wäre, würden wir wieder darüber sprechen. Vielen Dank, Massimo Agostinis.
Info 3 Mittag.
Die Mega-Reform der Altersvorsorge wird uns einmal alle betreffen. Wie viel AHV, Pensionskasse bekommen wir? Was müssen wir bis dahin einzahlen und wie lange müssen wir überhaupt arbeiten? Der Nationalrat hat die Reform heute fürs Erste fertig beraten. Sie geht nun mit einigen brisanten Details in den Ständerat. Was sagen aber die dazu, die es am Ende ausbaden? Die Leute. Christian Vonburg hat sich in Bern umgehört.
Rentenalter 67. Kein Problem, sagt dieser Student. Er ist 25 Jahre alt.
Ich rechne jetzt mehr damit, dass es bis ich mal in diesem Alter bin, vielleicht schon auf 70 oben ist.
Doch so leicht wie er schluckt niemand die mögliche Erhöhung des Rentenalters, wenn die AHV in knapp 20 Jahren in Schieflage zu kommen droht.
Es ist durch sehr viele Leute gesundheitlich nicht mehr möglich.
Das sagt eine bereits pensionierte Ärztin aus Genf, auch aus eigener Erfahrung. Und ein älterer Mann, kurz vor der Pension, sagt:
Wenn man mit 60 schon keine Stelle mehr findet, nein, das wird ein Riesenproblem sein.
Rentenalter 67 und dafür ein Heer von Arbeitslosen, das bringe nichts. Maßgeschneiderte Lösungen brauche es, sagt diese junge Frau mit Baby im Tragtuch.
Ich denke einfach immer, alle Leute über einen Kamm zu scheren, ist schwierig. Von dem her denke ich, sollte es wirklich eine Lösung geben, wo individuelle Entscheidungen möglich sind.
Nur wer soll bezahlen, wenn das Geld nicht mehr reicht? Ist es richtig, dass, wie vom Nationalrat vorgeschlagen, vor allem die Jungen bluten?
Das sind schliesslich die, die Geld reinbringen, die arbeiten.
Das finde ich nicht richtig. Man sollte auf die Solidarität ziehen.
Ja, aber wären Sie, die Pensionierten, denn auch bereit, weniger Rente zu beziehen?
Ich bin bereit, Abstriche zu machen, im Rahmen des Möglichen.
Diese Variante steht im Parlament allerdings gar nicht zur Diskussion. Aber auch andere Pensionierte könnten damit leben.
Ja, sicher. Zugunsten der Jungen, der Kinder.
Und wenn es schließlich darum geht, ob die Ärmeren mehr bezahlen sollen oder die Reicheren für die Rentenreform, ob also die Nationalrats- oder die Ständeratsvariante vorzuziehen sei, was wäre hier der Wunsch?
Dass die Reichen ein bisschen mehr müssen zahlen. Und dann kann man sie ja nehmen.
Für andere ist das weniger klar. Die Rentenreform bleibt ein Gebilde, das für viele schwer zu durchschauen ist.
Klar muss man etwas ändern, im Gesamt, oder? Die Frage ist was?
Tja, für Info 3 im Gespräch, das mit den Leuten war Christian von Burg, und zwar in Bern. Und die Giganto-Rentenreform, die geht jetzt in den Ständerat. Info 3 berichtet ohne Überlängen, das nächste Mal um 17 Uhr. Und im Studio heute waren Damian Rast und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.